auf die Hand. Politik, Lifestyle, Sex, alles.
Es wird heute definitiv Hörerfeedback geben. Wir werden außerdem sprechen über die Ukraine. Und bevor ihr sagt,
wir
sind alle irgendwie völlig ein Informations-Overload, keine Sorge, wir bieten da einen anderen Zugang.
Genau darum geht's. Wie viel kann man denn drüber reden? Wie viel ist gut für uns? Und was bringt's, wenn man zu viel hört?
Ich habe aber auf dem Weg hier, also ich laufe ja hier in den Sender Radio Fantasy von mir zu Hause so zwischen 20 und 25 Minuten, je nachdem, ob ich Zeitdruck habe oder nicht. Und bin dann durch
auf die Toilette musst.
Und bin dann durch eine Wohnsiedlung. Und bin dann durch eine Wohnsiedlung gelaufen. Und gestern saßen da alle schon draußen beim Grillen. Also es war warm in Augsburg, 17 Grad. Auch noch abends relativ warm. Und dann ist mir dann heute früh der Gedanke gekommen, wie geil wäre es eigentlich, wenn man sich einfach am Tag so einen Nudelsalat vorbereitet, den in eine Box nimmt und einfach sich bei irgendwelchen Leuten dazusetzt.
Ja? Ich glaube, wenn das eine größere Gruppe ist, dass sich keiner traut, dich anzusprechen, weil du könntest ja der Freund von jemandem sein, der schon da ist. Ich glaube, es traut sich keiner anzusprechen.
Wenn ich nicht echt ein Problem hätte, auf ganz fremde Menschen zuzugehen, würde ich das, glaube ich, einfach mal spaßeshalber machen. Naja.
Wir gehen jetzt auf euch zu, setzen uns zu euch. Stell dir vor, wir haben einen Nudelsalat, ihr habt ein Bier für uns und dann quatschen wir ein bisschen. Los geht's. Wir haben lange überlegt, sollen wir das Thema Ukraine mal anschneiden oder nicht oder auch tiefer reingehen in die Thematik. Und genau diese Überlegung, ob wir es machen oder nicht, ist auch ein bisschen so das Thema der Sendung heute. Inwieweit wollt ihr das noch hören? Könnt ihr das noch hören? Und was bringt's uns, wenn wir uns da in unseren Köpfen verrennen und uns Sorgen machen oder Lösungsmöglichkeiten überlegen? Weil wir können ja eigentlich nicht so viel ausrichten, außer vielleicht uns psychologisch, mental ein bisschen abholen.
Was mir an einem Thema noch wichtig ist, dass es für mich nur ein weiteres Beispiel ist für eine Krise. Und irgendwie dieses Wort Krise ist ja aus unserer Welt gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Also wir kommen von der Krise in die Krise und dann haben wir immer diese vorherrschende Krise mit dem Klimawandel die ganze Zeit. Und ich habe da ganz viele Emotionen zu. Also klar, mit 26 und dann schaust du auf die Zukunft und denkst dir, wie weit soll ich überhaupt noch in die Zukunft schauen? Um das jetzt mal, klingt jetzt irgendwie polemisch, aber ist es ja so und fühle mich dann auch häufig alleingelassen und kann das gar nicht so richtig verbalisieren.
Inwiefern fühlst du dich alleingelassen?
Ich nehme ganz viele Dinge wahr. Also ich bin auf allen möglichen sozialen Medien unterwegs. Ich lese wahnsinnig viele Nachrichten. Ich sehe wahnsinnig viele Nachrichten. Stimmt. Und komme immer wieder zu gleichen Schlüssen und die in mir auch eine gewisse Panik auslösen. Und ich will jetzt an der Stelle 8 Zeilen mal vorlesen aus einem längeren Kontext heraus, aber die haben ganz viel von dem, was in meinem Kopf ist, irgendwie perfekt auf den Punkt gebracht. Erstarrt auf den Wahnsinn schauen. Auf eine Menschheit, die im Moment mehr denn je Zusammenhalt bräuchte. Gemeinsam mit allen Kräften versuchen, den Untergang der meisten Spezies aufzuhalten. Das Paradoxe ist, dass im Flackern immer größer werdende Brände im Schein des Plastiks auf den Meeren schwimmt, die Unversöhnlichkeit der Massen wächst. Immer hektischer scheint die Suche nach Feindbildern zu werden, die Hoffnung, die Schuldigen auszumachen.
Also jetzt muss man das mal kurz zusammenfassen. Es geht darum, wir leben in einer Welt von Krisen und Kriegen und gegeneinander und man versucht immer mehr Feindbilder zu finden, um quasi die Schuld dem anderen zu geben. Obwohl wir eigentlich so viel Solidarität bräuchten und Zusammenhalt wie noch nie.
Der Wunsch, Komplexität in klare Fronten aufzuteilen, ist verständlich. Denn es ist wie immer kompliziert. Und dem einfachen Denken zu widerstehen, ist eine Herausforderung, da sich fast alle nach etwas, nur etwas sehnen, das einmal einfach ist. Das treibt die Mehrheit seit Beginn der heute überlieferten Geschichte, die immer von Mächtigen erzählt wurde, an. Die Fremden, die Hexen, die Vagabunden, die Juden, die Schwarzen, der alte weise Mann, der Boomer, der Schwurbler, der Frauenversteher, die Emanze, der Woke, der Patriarch. Immer sind es Vereinfachungen, die es scheinbar leichter machen, am Ende aber doch das Leben zur Hölle werden lassen.
Hast du nicht von 8 Zeilen gesprochen?
Weil deine Zusammenfassung so schön war, habe ich gleich den nächsten Part reinnehmen können.
Also jetzt fasse ich wieder zusammen. Es ist einfach immer die Schuld auf einen zu schieben. Der ist der Buhmann-Wahlpunkt und Schluss aus.
Und das, was ich jetzt vorgelesen habe, diese 2 Absätze aus einem großen Artikel, spiegeln genau das wieder, was in meinem Kopf teilweise los ist und was ich vorhin gemeint habe mit Angst. Und auch wenn ich die ganzen Ukraine-Berichte sehe, habe ich immer mehr einen so einen ganz, ganz unangenehmen Beigeschmack. Wenn ich mich jetzt auch politisch eher Richtung Mitte-Links beschreiben würde, selbst aus diesen Lagern kommen mittlerweile Aussagen, wo ich mir denke, irgendwie bin ich in allererster Linie enttäuscht und verstehe zum Beispiel nicht,
ja,
warum Krieg aktuell auch so eine Heroisierung erfährt. Also nee, der Krieg erfährt eine Glorifizierung und einzelne Charakter erfahren eine Heroisierung. Und genau im Gegenteil dann werden andere, genau wie es dieser Text jetzt gesagt hat, als das Böse herauskristallisiert und da wird drauf rumgehauen, einfach nur um so uns so einfach wie möglich zu machen und zu sagen, ja, das ist jetzt unser großer Feind, wir machen alles, um diesen Feind zu bekämpfen.
Aber den Eindruck habe ich zum Beispiel nicht. Ich finde nicht, dass man sagt einfach, Russland ist böse, nur böse und das ist der Feind. Also man sagt, Putin ist der Böse, ja. Mhm. Aber Russland selber, da nimmt ja zumindest die große Mehrheit davon Abstand zu sagen, Russland als Land ist an sich böse. Es ist ja gerade eher so, dass es schon fast Trend ist zu sagen, ja, ich bin gegen Putin, aber nicht gegen Russland.
Das nehme ich tatsächlich so, nehme ich in dieser Woken-Bubble, nehme ich das schon auch wahr, aber wenn ich mich auf Social Media umschaue, dann sind es hauptsächlich irgendwelche Berichte von ukrainischen Soldaten, die dann irgendeinen erfolgreichen Militärschlag gegen irgendwelche Fronten von Russland gefahren haben, wo ich mir denke, es ist grundsätzlich falsch. Also egal auf welcher Seite man steht, Menschen werden letztlich umgebracht und das wird mir, finde ich, ein bisschen zu kurz diskutiert und dann.
Aber ich habe das noch nie, also ich bin jetzt deutlich älter als du, ich habe das noch nie so differenziert erlebt wie jetzt in diesem Krieg.
Okay.
Weil, gut, der Jugoslawienkrieg ist so weit weg, aber da gab es auch Milosevic, der einfach der Böse war, der war auch ein Kriegsverbrecher und das war ein Diktator und Massenmörder, ganz klar. Aber da war es einfach klar, Milosevic ist der Böse, Punkt. Osama Bin Laden, der Böse, Punkt.
Ja.
Saddam Hussein, der Böse, Punkt. Wobei, Klammer auf, da gab es schon erste Bedenken, was ist denn mit diesen angeblichen Massenvernichtungswaffen, von denen George W. Bush immer gesprochen hat, Klammer zu. Aber ansonsten trotzdem Irak, Böse, Punkt. Also das war schon immer Taliban, Böse, IS, Böse, bla bla bla. Das war schon immer ganz klar, es gibt ein böses Feindbild. Und das erste Mal, dass ich jetzt erlebe, mit meinen 44 Jahren, dass man sagt, Putin, ja, Idiot, aber Russland nicht durchgehend böse, sondern viele gute Menschen dabei. Hier bei uns in der, ich nenne es jetzt mal westlichen Welt, war es in meinem Verständnis noch nie so differenziert zu sagen, es gibt zwar diesen Diktator, aber das Volk steht nicht für das Böse.
Da wird ja teilweise sehr viel für gemacht. Eben genau für dieses Gefühl, dass man da wahnsinnig viel differenzieren muss. Trotzdem ist meine Wahrnehmung, dass wenn zum Beispiel sehr, sehr aufgefallen ist mir das immer dann, wenn Klitschko auftritt. Immer dann, wenn Klitschko auftritt, habe ich das Gefühl, die Berichterstattung rutscht ab, in, als wäre es die Kurzzusammenfassung von einem Marvel-Action-Film.
Also du meinst, also du findest es nicht gut, dass Klitschko quasi heroisiert wird. Glaubst du nicht, das rührt daher, dass man in Krisenzeiten starke Personen braucht, an die man sie hängen kann? Man sucht die Beschützer. Gäbe es diese Personen nicht, würdest du schwimmen. Weil alleine im Hintergrund irgendwelche Strategen, die dich aus der Krise führen, bringen es ja nicht, weil du gar nicht weißt, dass sie dich aus der Krise führen. Deswegen brauchst du ja Menschen, an denen du dich festklammern kannst. Das werden immer Heldenfiguren sein. In jeder Geschichte gibt es irgendwie immer einen Helden. Also nicht nur im Kino, sondern auch im wirklichen Leben.
Mhm.
Barack Obama wurde auch heroisiert. Der erste schwarze Präsident, der ein cooles Auftreten hat und der die Welt verändert. Und wenn man dann die Bilanz von ihm anschaut nach 8 Jahren Präsidentschaft, das ist ein guter Mensch und ein cooler Typ, aber er hat bei Weitem nicht das erreicht, was er wollte. Trotzdem hat er den Spirit weitergegeben. Du brauchst Führungspersönlichkeiten, die dich durch Krisen führen und die dir eine Vision geben, die dir Hoffnung geben. Mhm. Hättest du Klitschko und Co. nicht, was wäre denn deine Alternative? Weil auch der ukrainische Präsident wird ja auch mehr als heroisiert. Ja, ja. Das ist ja schon Ultima-Heroisierung.
Da kann man schon Abkulten sprechen, ja, was da
aber,
passiert.
Aber wenn nicht, was ist denn die Alternative?
Für mich ist glaube ich, so dieses Problem, warum ich dann an sowas immer ein Problem sehe, ist, dass ich das sehr bedrückend finde und mit total viel Sorge in die Zukunft schaue. Alles ist irgendwie letztlich ein Teufelskreis und das Kriege aus irgendwelchen Sicherheitsgründen geführt werden, ist, glaube ich, die größte Lüge. Und ich hoffe, dass keiner von unseren Hörern dieser Lüge glaubt. Also es wurde noch nie in ein Land einmarschiert, weil der Terrorismus bekämpft werden soll. Das ist einfach gelogen. So, sondern Kriege werden hauptsächlich geführt aus geopolitischen Gründen und aus wirtschaftlichen Gründen.
Also um Länder zu gewinnen und wirtschaftliche Vorteile rauszuziehen.
Richtig, ja. Und die Leidtragenden sind letztlich halt dann immer leider ganz normale Menschen, wie du und ich halt auch einer sind.
Wobei ich mit einschließen will, dass die meisten Soldaten ja auch ganz normale Menschen sind wie du und ich. Die haben halt nur den Beruf der Soldaten.
Ja, ich glaub,
natürlich gibt es da auch die, die jetzt sagen, ja, ich will in den Krieg ziehen und ich will schießen und Leute, Menschen töten. Aber die meisten Soldaten sind normale Menschen wie du und ich.
Im Podcast Die 29er hat das auch einer der beiden ganz gut erklärt, dass man schon verstehen muss, dass die meisten Soldaten bei Russland marschieren in den Krieg mit einer Waffe an dem Kopf. Also du kannst dich dem nicht verweigern, außer du tauchst ab und wechselst deine Identität. Das passt ja auch wieder zu dem, was Alex eingangs vorhin viel erzählt hat.
Viele Russen wollen einfach nicht in den Kampf ziehen. Und ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der gesagt, es ist ja wahnsinnig schwer, an wirklich verifizierbare Nachrichten zu kommen. Er hat sich in verschiedene Telegram-Gruppen, und diesmal ist Telegram tatsächlich was Positives, das glaubt man gar nicht, eingeschleust bzw. sich angemeldet, und zwar russische und ukrainische, um mitzukriegen, wie ist die Stimmung im normalen Volk. Also da geht es auch nicht um welche extremen Einstellungen, sondern es sind wirklich Leute wie du und ich. Und da schreiben zum Beispiel russische Mütter, und in Russland wird ja immer noch propagiert, das ist eine militärische Sonderaktion und kein Krieg. Söhne ziehen in den Krieg nicht, sondern die sind bei einer militärischen Sonderoperation, die auch gar nicht schlimm ist. Das war noch vor ein paar Wochen am Anfang des Kriegs. Und dann schreiben halt die Mütter, wie plötzlich der Kontakt zu den Söhnen abriss und die Söhne sich nicht mehr melden. Weil klar ist, die sind in dieser, in Anführungszeichen, militärischen Sonderoperation einfach gefallen.
Ja.
Das ist brutal.
Unfassbar, ja.
Aber auch das gibt halt auch die Möglichkeit zu sehen, eben, es gibt nicht dieses eine Feindbild Russland. Da muss man sehr differenzierter umgehen, und ich habe schon das Gefühl, dass man das macht.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt, also mit 5, und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
Also ich muss ehrlich, also wenn ich mir Sendungen anschaue bei Maischberger Illner, wenn da PolitikerInnen sich äußern, habe ich manchmal das Gefühl, dass irgendwas stimmt. Immer habe ich so dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und dieser Grundgedanke, man versucht Vorteile aus einer Krise zu ziehen.
Inwiefern Vorteile?
Stinkt die ganze Zeit mit. Das ist mein großes Problem. Und so, und das geht, und meinte ich mit, es ist letztlich, in irgendeiner Folge habe ich schon mal von Ohnmacht gesprochen. Dass ich auf die ganze Weltpolitik schaue, unabhängig vom Krieg, auf die ganze Weltpolitik schaue, und dann werde ich gefühlt ohnmächtig. Genau das Gleiche mit der Klimapolitik. Da wird ja in der Politik seit Jahren aus deutscher Sicht erzählt, es ist kein Geld da, um zum Beispiel Sozialkassen zu füllen, ist kein Geld da. Dann geht ein Krieg los, so schrecklich der auch ist, und es werden sofort 100 Milliarden einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Und ich denke mir, es heißt, es war die Lüge seit Jahren, es ist kein Geld da, weil es ist Geld da. Und das sind
oder es ist jetzt kein Geld da und wir nehmen Kredite auf.
Und ja, und dann kommen wieder so Lindner-Heinis, die dir irgendwas von der schwarzen Null erzählen wollen, die wirtschaftswissenschaftlich überhaupt keinen Sinn macht.
Aber wir sollten jetzt nochmal zurückgehen zum Krieg.
Ich habe vorhin gemeint, für mich steht dieses ganze Ukraine-Ding auch so ein bisschen sinnbildlich für allgemeine Stimmungen auf der Welt, die irgendwie eine Hysterie auslösen, die irgendwie, du hast es jetzt gesagt, mit dem, wo kriege ich eigentlich die Wahrheit her, weil die Wahrheit ist letztlich dann doch was Individuelles und jeder hat so seine eigene Wahrheit, die er vor sich hinträgt. Und all das wird dann noch befeuert durch soziale Medien und wie gesagt, dann irgendwelche...
Aber ich verstehe deinen Punkt komplett, weil, und ich glaube, das hat wirklich was mit dem Alter zu tun, weil du das erste Mal so erlebst. Ich sehe es, also der Krieg treibt mich in die Verzweiflung, weil ich weiß nicht, was man tun soll, damit das wieder besser wird. Egal, was die Lösung ist, sie hat immer negative Folgen. Aber jetzt erstmal weiter zu dem, was du gemeint hast, diese Ohnmacht. Die verstehe ich von Kriegswegen her, weil Krieg immer scheiße ist. Da gibt es auch überhaupt gar nichts Positives, kein bisschen. Aber wenn ich sehe, was in diesem Krieg nicht so ist, was bisher immer so war, es wird nicht einfach wie irre drauf losgehauen und zurückgeschlagen. Das erste Mal halten die Amerikaner die Füße still. Die sind normal die Ersten, die bei Kriegen da sind. Und du kannst davon ausgehen, dass bei, sehr wahrscheinlich bei Trump und noch wahrscheinlicher bei Bush und selbst bei demokratischen Präsidenten, die werden eingestiegen, hätten gesagt, wir als Weltmacht müssen die Welt retten. Das machen die immer so. Das ist ja, das ist fast in der DNA der amerikanischen Politik so. Ich will jetzt nicht sagen der Bürger so, dass immer man Krisen ausnutzt, um die eigenen Beliebtheitswerte nach oben zu treiben. Wir sehen 11. September, da wurde ein jahrelanger Krieg in Afghanistan angefangen oder Irak. Im Jugoslawienkrieg Menschenmorde ohne Ende. Wir hatten diesen Vietnamkrieg, da bin ich jetzt auch zu jung dafür, aber wir hatten den Ersten Weltkrieg, auf den fast ohne Pause, so gesehen, weil es sind ja nur ein paar Jahre, der Zweite Weltkrieg folgte. Wir hatten auch immer schon Krisen, wo du denkst, woher kommen die denn? In den 80er Jahren, was ich mitbekommen habe, die Challenger-Katastrophe. Diese Rakete, die losgestartet ist und in der Luft explodiert. Dann war das Unglück von Remscheid. Da ist ein Kampfflugzeug, ein amerikanisches, bei einer Luftübung abgestürzt und in ein Wohnhaus gekracht. Und da sind mehrere Personen ums Leben gekommen und so 50 verletzt. Ich bin es, glaube ich, schon gewöhnter, von einer Krise in die andere zu schlittern, als du. Du sagst ja diese Hoffnungslosigkeit, dieses, das passiert immer irgendwas. Und wir haben ja auch Fukushima 2011 gehabt. Das ist ja auch eine menschgemachte Katastrophe mit Atomreaktorunglück.
Ist noch nicht gelöscht. Nur mal so am Rande.
Das war Fukushima auch existiert. Ja. Es ist auch in Tschernobyl gibt es immer noch radioaktive Strahlung. Ja. Aber, und für mich ist es in diesem, jetzt wieder zurückzukommen, für mich ist es noch nie so differenziert gewesen wie jetzt. Da ist natürlich, wird dann auch sehr viel Propaganda gemacht in beiden Richtungen und heroisiert und da kann man vielleicht da noch Vorteile rausziehen und da Vorteile. Würde ich aber gar nicht mal so sehr unbedingt nur den Politikern auf die Fahnen schreiben, sondern auch den normalen Bürgern. Ich habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn man jetzt überall gelb und blau sieht, die Farben der Ukraine und einfach das relativ unreflektiert. Ja, wir wollen denen helfen und deswegen machen wir jetzt alles gelb und blau und da, das ist aber eher das normale Volk, das dann ignoriert, dass es auch Russen gibt, die jetzt leiden, die jetzt auch hier angefeindet werden, auch hier in Augsburg. Ein Kumpel von mir hat erzählt, da fuhr eine Ukrainerin lustigerweise hier bei uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich glaube Bus, sie war fast alleine, hat telefoniert, viele Ukrainer reden Russisch, also hat sie auf Russisch telefoniert. Eine ältere Dame vor ihr dreht sich um und hat sie angebrüllt, sie soll sofort aufhören, Russisch zu reden. Dann ging die Frau zum Busfahrer, hat sich da beschwert und haben die beiden, die Ukrainer, angebrüllt, so aufhören, Russisch zu reden. Also ich glaube eher, das ist tatsächlich eher aus dem Volk raus, dieses Ukraine ist total toll und Russland ist total böse. Aber ich habe nicht den Eindruck, man, das wird ja sehr oft gesagt von den Politikern, man muss da differenzieren.
Ich finde nicht, dass die Politiker das so vorleben, wie es im kleinen gelebt werden.
Wie sollte es denn vorgelebt werden?
Das ist jetzt die Spanne zwischen Grundsätzlichem und jetzt dem Spezifischen.
Genau, jetzt ich würde jetzt diesen Fall nehmen. Wie wäre denn eine Krisenbewältigung möglich?
Ich muss ja sagen, ich bin über die Wochen hinweg, seit der neuen Regierung, bin ich ein kleiner Annalena Baerbock-Fanboy geworden, weil ich finde, ich habe selten erlebt, dass sich eine Politikerin oder ein Politiker in so kurzer Zeit so einen unfassbaren Entwicklungssprung machen.
Ich traue es euch gar nicht sagen, aber ich muss, also Außenministerin, also für alle, die es nicht
wissen. Genau. Sorry. da hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt, weil ich finde, dass sie performt relativ gut. Sie ist, also ich muss wirklich sagen, ich meine jetzt hier gerade nicht, dass ich alles gut heiße, was Annalena Baerbock meint. Das ist ja auch immer so ein Problem, sobald man sich...
Aber inwiefern performt sie denn gut?
Genau, sie performt deswegen gut, weil sie so unfassbar für eine Politikerin klar ist in dem, was sie sagt. Ich habe Alex ein kleines Bit geschickt, wo sie zum Beispiel über feministische Außenpolitik gesprochen hat, was ich daran erinnern kannst. Wo sie auch ganz eindeutig gesagt hat, warum es unfassbar wichtig ist, so eine Politik auch zu führen und dass man sich das von niemandem kleinreden darf. Und sie ist so, wenn ich zum Beispiel jetzt das vergleiche mit dem Friedrich Merz, der relativ viel aktuell zu Wort kommt. Oder wenn ich das vergleiche mit einem Christian Lindner, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, denen länger als 3 Minuten zuzuhören, weil ich irgendwann mir denke, warte mal, was war die Einstiegsthese und worüber sprechen wir eigentlich gerade? Und da ist Baerbock unfassbar stark und ich finde, dass da viele andere Politiker aktuell eben nicht so stark, vor allem in der Ukraine-Krise oder in der ganzen Kriegsdebatte.
Aber inwiefern, wir bräuchten ein konkretes Beispiel, weil du bist ja extrem, was das betrifft, du hörst dir ja die alle sehr extrem an und bist sehr viel in News unterwegs und sehr viel in Politik unterwegs, weil ich glaube, man muss unterscheiden, diese öffentliche Wahrnehmung und das, was du machst, wenn du es sehr kleinteilig siehst, also du machst eine Analyse des Charakters des Politikers, das macht ja der durchschnittliche Mensch ja nicht.
Die Frage ist zum Beispiel, wenn jetzt Christian Lindner gesagt hat, keine Sorge, wir werden die Ukraine nicht vergessen. Da ist ja für mich schon das Problem, dass ich weiß, das ist eine Lüge. Also da hat er ja schon, weil jetzt kann ja jeder mal kurz über sich selber reflektieren, an welche Kriege, die alle aktuell jetzt in dieser Sekunde vorherrschen auf der Welt, das sind nicht nur 3, 4 oder 5, sondern es sind noch deutlich mehr. Denkt ihr denn so, wo wir auch gesagt haben, wir werden an euch denken? Das ist ja nur eine Lüge, die man einfach so sagt, eine Floskel, um Leute zu beruhigen und zu befriedigen.
Dann ist aber die Frage, hat die Lüge dann nicht ein gutes Ziel, wenn sie die Leute beruhigt?
Das frage ich mich immer auch.
Weil es heißt ja, das berühmteste Beispiel ist ja das von Angela Merkel 2008, die Finanzkrise. Und dann ist sie, und im Nachhinein hat sich das rausgestellt, das war eine Lüge, um eine Katastrophe zu verhindern, ist sie vor die Mikrofone getreten und hat gesagt, der Euro ist sicher. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Und das war nachweislich gelogen, um den Euro zu retten. Und es hat funktioniert. Hätte sie das nicht gesagt, dann wären alle Investoren abgesprungen, dann hätte es an den Börsen Crashs gegeben und so weiter. Also diese Lüge, die hat tatsächlich Ärsche gerettet.
Aber bei der Lüge, die zum Beispiel Lindner, ich glaube auch Scholz hat auch ähnliches jetzt gesagt, da frage ich mich halt, führt das nicht eher dazu zu Verdrängung und wir denken ja dran, wir werden uns erinnern und alles ist gut. Weil, also ich kann nur empfehlen, Thilo Jung zu folgen. Ich bezeichne ihn jetzt mal als Journalist, der ist dadurch bekannt geworden, dass er Politiker in die Mangel nimmt und die so richtig ausquetscht und wirklich mit Fakten in den Wahnsinn treibt, wo sie dann selbst ein sensationeller Redner wie Lindner sich nicht mehr helfen kann und einfach schachmatt gesetzt wird. Und der geht auch immer auf die Bundespressekonferenzen, von denen wir ja ehrlich gesagt nichts mitkriegen, weil es krank langweilig auch zu 90% ist, was sie da so reden. Und macht dann da immer wieder eine Berichterstattung, was sie da eigentlich alles gerade gesagt haben. Und dann in dem Moment, in dem Christian Lindner dann zum Beispiel sagt, ja, wir werden die Ukraine nicht vergessen, sagen dann halt Pressesprecher von der Bundesregierung auf die Nachfrage, ja, was denn jetzt so der Plan sei, zum Beispiel mit der Verteilung von ukrainischen Flüchtlingen und so weiter, gehen die aktiv aufs Volk und sagen, wir kriegen das quasi schon hin. Also da hat dann Thilo Jung quasi dann auch dann eben geschrieben, es gibt keinen Plan, die haben keine Idee, sondern die verlassen sich blind darauf, dass es dann im Volk, wenn das Problem da ist, die lösen das schon.
Aber wenn du jetzt tatsächlich keinen Plan hast und keine Idee, das zu sagen wäre verheerend.
Aber das Verheerende an der Sache ist, dass sie keinen Plan haben.
Wenn
wir schon seit vier Wochen diese Krise haben, wir wissen, dass die Flüchtlinge kommen und wir sind in Deutschland ja seit 2015 extrem geschult darauf und wir wissen mittlerweile, dass es wird nie mehr aufhören aufgrund auch des Klimas und so weiter, es wird immer Flüchtlinge geben und dann sich dann keinen Plan zu haben, sondern zu sagen, die Leute, die machen das schon, das ist ja eine Demokratie. Und in dem Moment ja eigentlich
angenommen, also ich verstehe es komplett und ich bin auch der Meinung, wie kann das denn sein? Aber angenommen, sie hätten einen Plan, den sie aber noch nicht richtig in Worte fassen können. Und bevor du den halb gar erzählst und alle Leute unzufrieden stimmst, weil es die Endlösung ist ein blödes Wort, ihr wisst, was ich meine, die Lösung, wie wir definitiv aus diesem Problem rauskommen, wenn es die noch nicht gibt, weil manchmal wachsen Pläne ja mit dem, dass sie ausgeführt werden, so blöd das klingt. Du weißt noch nicht die finale Lösung, aber du weißt, wie du ansetzen sollst. Aber wie erklärst du denn? Ja, jetzt fangen wir mal an und schauen wir, was passiert. Ist das nicht gefährlicher, das zu sagen, als zu sagen, wir werden sie nicht vergessen?
Mir fällt es ehrlich gesagt schwierig, Politiker in den Schutz zu nehmen mit sowas, genauso mit keinen Plan zu haben und auszuarbeiten, muss ich sagen, fällt mir deswegen schwierig, weil die ein unfassbar großes Team haben, einen Scheißhaufen an Geld verdienen Und dann finde ich es manchmal einfach dünn und bin enttäuscht, weil ich mir denke, was macht ihr denn außer zu sagen, wir werden die Ukraine nicht vergessen.
Das ist aber ähnlich wie im Vorfeld, bevor der Krieg losging, als Lars Klingbeil immer auf die Frage geantwortet hat, auf die Frage, werdet ihr Nord Stream 2 stoppen? Und hat gesagt, er macht keine klare Aussage, weil sie wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Aber das wäre eine ganz klare Aussage gewesen, die vielleicht sogar was geholfen hätte.
Ist der
SPD-Vorsitzende.
Vorsitzende, genau. Richtig. Also, aber das ist ja mein grundsätzliches Problem mit Politik, dass ich nicht verstehen kann, warum es so schwer fällt, klare Ansagen zu machen, ein bisschen präsenter zu sein, transparenter zu sein.
Lass es uns am Beispiel festmachen. Wir sind sehr abstrakt und sehr, sehr theoretisch heute. Mhm. Was wäre denn eine klare Ansage in deiner?
Gregor Gysi. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast mal.
Versuch mal einfach nur du, Flo. Keine anderen Politiker. Wir haben so viele Politikernamen schon eben, raucht uns schon der Kopf.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt, also mit 5, und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
Du, Flo,
ja.
Was würdest du machen als Politiker?
Ich gebe die Frage an dich. Wenn du als Coach, als Präsentationscoach, ja, die Reden anhörst, kriegst, was ist da?
Ich frage mich manchmal, wer coacht denn die?
Genau, weil würdest du danach, wenn du versuchst, dich drauf zu konzentrieren, was die gesagt haben und ihre Story gerade rüberzubringen, was würdest du denn danach sagen? Weil ich glaube, das Problem ist, dass viele noch ich bin mal in ein Wurmloch gefallen, da habe ich mir, es lag an meiner Bachelorarbeit, aber da habe ich mir wirklich von den 90ern, also von ab 1989, glaube ich, bis 2001 ganz viele so Polit-Sendungen angeschaut, also musste ich aus Recherchegründen machen. Und da war das noch so ein richtiges Ding, da gab es auch noch keine sozialen Medien und so, da hast du halt als Politiker versucht, so zu sprechen, dass es möglichst keiner versteht, weil nicht, dass dir jemand das Wort im Munde umdreht. Diese Generation ist aber, finde ich, total vorbei, sondern meine Wahrnehmung, und das ist jetzt der positive Flo, zivilisatorisch und technologisch sind wir doch eigentlich an dem Punkt, dass wir total eindeutige Messages senden können und vor allem, und es fehlt mir am allermeisten, ich habe das Gefühl, es ist vielen Ego-Gewichse und es geht einfach nur darum, meine Wahrheit. Es ist meine Wahrheit und die trage ich nach draußen, und statt dass mal jemand dann sagt, stimmt, das habe ich vor 2 Wochen gesagt und es war brutal bescheuert, dass ich das gesagt habe. Es passiert, und wir sind aber doch eigentlich, ist es doch so einfach inzwischen. Du kannst jetzt in Japan anrufen und...
Da gibt es mehrere Aspekte, aber ich glaube, das ist jetzt auch, Flo ist gerade ein bisschen Politiker gerade. Weil eigentlich hat er mir gar keine klare Aufgabe gegeben jetzt. Er wollte mir noch eine Aufgabe geben.
Ja, was ist denn... das war mein Eingangstake. Du als Präsentationscoach, wie nimmst du denn Reden von Politikern wahr?
Das ist ein richtiges Rumgeeier und das nervt mich auch, dass ich merke, warum sagt ihr jetzt nicht ja oder nein? Warum sagt ihr es einfach nicht? Warum macht ihr keinen? Es gibt bei den allerwenigsten Politikern, ich glaube, bei keinem einzigen, der mit einem Satz eine Antwort gibt. Mhm. Wenn Herr Lanz fragt, würden Sie Nord Stream 2 beenden? Dann kommt von einem Herrn Klingbeil kein Ja und kein Nein oder Fall A, Fall B. Ich bringe ja meinen Schülern immer dabei, ordnet es ein in A, in B, in 1, 2, Pro, Contra, Schwarz-Weiß, Mann, Frau. Einordnungen, die machen dem Gegenüber das einfach leichter zu verstehen. Und das passiert dann nicht. Und daher kommt mittlerweile auch, was früher bei den Politikern noch vielleicht als positiver, oh, die können aber wahnsinnig gut reden und die müssen wahnsinnig intelligent sein, weil was die alles sagen, das verstehe ich, dummer Bürger, ja nicht. Und mittlerweile weißt du ja, das ist alles nur eine Scharade, um von deinen eigenen Problemen abzulenken, auf der einen Seite. Das glaube ich ja. Schlecht gecoacht, um zu sagen, um wirklich ein Charakter zu sein und zu sagen, hey, ich stehe für das, was ich sage, und ich habe auch kein Problem damit, in 2 Monaten zu sagen, die Zeit hat uns gelehrt, das war Mist, was ich gemacht habe. Das hat Frau Merkel ja mal gesagt, als sie gesagt hat, wir machen eine Osterruhe zu Corona. Und dann hat sie gesagt, sorry, es tut mir leid, das war mein Fehler.
Krass.
wenn man da wahrscheinlich hinter die Kulissen blicken würde, würde man merken, dass es wahrscheinlich gar nicht nur ihr alleiniger Fehler war. Und hat endlich mal ein Politiker Farbe bekannt und gesagt, ich gehe jetzt vor, ich stelle mich hin und dann erschießen sie mich oder ich habe alle gerettet. Das hat funktioniert, also von daher gar nicht schlecht. Aber das andere ist, dass die Politiker, und das ist ähnlich wie du es gerade gemacht hast, die wollen was erklären und beziehen sich auf so viele Nebendinge, dass wie ich gerade eben deine Einstiegsfrage vergessen habe, weil du warst plötzlich bei deiner Bachelorarbeit, dass du in Rabbit Hole gefallen bist. Zwischendrin kam noch ein anderer Politiker. Ach, Gregor Gysi wolltest du noch einflechten, aber es ging aber alles damit los, dass ich dich eigentlich gefragt habe, Flo, wie würdest du das machen?
Aber ich habe eindeutig gesagt, was ich machen würde. Ich habe gesagt, wir sind zivilisatorisch an dem Punkt,
ja, jetzt
an, dem man,
genau.
an dem man auch mal zurückrudern. Und das, was ich davor gesagt habe, war ja nur meine Begründung.
Aber in welchem konkreten Fall zurückrudern? Weil wir brauchen erstmal den Fall, wo ist was schiefgegangen und wo rudern wir zurück? Also jetzt in der aktuellen Krise. Also, was ich als Coach sagen würde, lass uns nicht theoretisch drüber reden, sondern am konkreten Beispiel.
Ja, jetzt als an konkreten Beispiel Ukraine geht, glaube ich, relativ wenig, weil wir noch viel zu viel in einem Komplex sind, dass noch keiner wirklich versteht, worum geht es eigentlich, wem jetzt noch ganz genau.
Genau, und das ist jetzt mein Problem, weil du siehst das ja blöd, wie die Politiker gerade damit umgehen, aber du sagst ja selber, man weiß ja noch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Deswegen, was erwartest du denn konkret von den Politikern jetzt, was die Ukraine-Krise betrifft?
Es wird wenig von eigenen Positionen weggegangen. Also es wird ganz selten mal gezeigt, ja, mein Beispiel vorhin, vor 2 Wochen habe ich zum Beispiel gesagt, als Politiker, Nord Stream 2, mach mal, ist eine gute Sache aus den und den Gründen. Und dann fehlt mir viel zu häufig, dass man dann genau vom selben Politiker hört, ja, es gab diese 3 Aspekte, warum ich gesagt habe, Nord Stream 2 ist gut.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Aber also die Situation ist so dynamisch und ich bin da wirklich was Falschem hergelaufen. Ich nehme das alles zurück.
Aber findest du nicht, teilweise kommt dieses Eingeständnis, dass man sagt, man muss von seiner Position abweichen, weil selbst die größten Friedenspazifisten, die immer gegen Waffengewalt waren, sagen, scheiße, irgendwie müssen wir wahrscheinlich wirklich Waffen liefern, weil sonst, und das sagen die ja wirklich. Sie sagen, ich bin vom Grunde auf zutiefst pazifistisch, aber ich muss jetzt zustimmen, wir müssen Waffen liefern, weil sonst wird der Frieden nichts.
Das ist ein Positivbeispiel, absolut. Ja. Also das sehe ich auch so, das ist ein absolutes Positivbeispiel, dass da es schon einige schaffen zu sagen, grundsätzlich bin ich dagegen in der Situation, es hilft leider nichts. Und manchmal hilft gegen Waffen nur mit Waffen zu kämpfen. Es ist leider die Logik, ich will. Dieses Thema Ukraine ist wahnsinnig schwierig. Ihr habt vor allem an meinen Ausführungen gemerkt, dass ganz viel ganz wirr ist und vor allem ganz viel in meinem Kopf komplex zusammengeschlossen wird. Und eigentlich hätte ich mit über die Ukraine noch zum Klimawandel, noch zu Corona und so weiter kommen. Also so ist das alles in mir drin, was zu meiner Ohnmacht führt.
Ja, ich will dann noch den Bogen zurück zum Anfang führen. Aber okay, sprich erst noch weiter.
Ich will meine Meinung abrappen und dann kann Alex nochmal gerne den Bogen spannen. Nämlich mit den letzten Zeilen aus dem Artikel, den ich schon vorgelesen habe, der dann dieser Hoffnungsschimmer auch immer bei mir ist, wenn ich Nachrichten sehe und dann Helfer sehe, die jetzt im Ukraine-Krieg gerade helfen, freiwillig, für nichts, für lau, ihre Arbeit einfach für 8, 9, was weiß ich, wie viele Wochen auf Hold setzen und sagen, da muss was getan werden. Gestern bin ich an Fridays for Future vorbeigelaufen, völlig egal, ob die Positionen zu extrem sind oder sonst irgendwas. Dieses Engagement zu sehen, treibt mir Tränen in die Augen, weil ich mir denke, die machen wenigstens was und stehen hier nicht gerade im Studio und labern besserwisserisch irgendwas hier rum und klugscheißern und sonst was, wie Flo und Alex, sondern gehen einfach raus und machen. Das Einzige, was die Menschheit eventuell retten kann, ist der Zusammenhalt der Machtlosen. Die Hilfsbereitschaft, das Bewusstsein, dass fast alle in Kriegen, Konflikten, in Propagandakampagnen die Leidtragenden sind und aufeinander angewiesen. Einander zu hassen, zu verachten, zu bekämpfen, ist der zu leichte Weg. Vielen Dank an alle, die im Moment helfen, die Geflohene aufnehmen, spenden, die zuhören, trösten, die versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die nicht klugscheißern, wie Alex und ich, besser wissen, sondern sich als Teil von Milliarden begreifen, die vornehmlich dasselbe wollen. Frieden. Das ist ein Artikel von Sibylle Berg, Kolumne, könnt ihr finden auf Spiegel Online, hau ich natürlich euch in die Shownotes und damit übergebe ich an Alex. Das war ein schönes Outro, das genau meine Gedanken widerspiegelt.
Da kann ich ganz kurz noch, bevor ich auf meinen Punkt eingehe, auch dazu was sagen. Wir kriegen gerade unfassbar viele Hilfsangebote hier im Radio, Radio Fantasy. Mhm. Leute wollen da was tauschen, dort was anbieten, dort eine Tombola starten. Das ist sehr cool. Natürlich wird es dann auch schwierig, das Ganze zu koordinieren, weil viele kleine Tropfen auf den heißen Stein machen weniger, als wenn einer kommt mit einer großen Gartenspritze. Und also deswegen wird uns in Zukunft unser Ziel sein müssen, das alles zusammenzuführen, zu größeren Dingen zu machen. Ich will noch zwei Punkte von dir auffassen. Eigentlich wollten wir heute noch Hörerkommentare einbauen, aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Platz dafür ist, weil unsere Diskussion sehr, sehr tief war. Aber es muss auch mal sein. Du hast auf der einen Seite von der nicht vorhandenen Klarheit gesprochen, der Politiker, dass sie einen schwimmen lassen, dass sie sich selbst quasi ein Armutszeugnis ausstellen, weil sie A, nicht ehrlich sind und B, irgendwie sich verzetteln und keinen klaren Plan haben, was zu tun ist. Und auf der anderen Seite hast du verurteilt diese Heroisierung von Klitschko und Co. Aber da muss ich dazu sagen, ich gehe mit allem mit. Ich will nur sagen, die Heroisierung passiert bei Menschen, die absolut klar sind. Die sagen ganz klar, was sie brauchen, was sie fühlen, was sie fordern. Ein Klitschko, ein Zelensky, die geben gerade ihrer Bevölkerung Klarheit. Und deswegen bei aller Kritik hat das schon sein Positives.
Somit beenden wir dieses Kapitel zumindest. Sollen wir noch Hörerfeedback machen?
Dann, du hast dir gewünscht einen Jingle für die Rubrik eurer Kommentare.
Das ist der Jingle für die Rubrik eurer Kommentare.
Okay. Schöne Grüße an Sandro Bonin aus der Radio Fantasy Morgenshow und unseren Produzenten Marki.
Galigrü. Wir haben in Folge 105 über Zeit gesprochen. Übrigens, an der Stelle kann ich mal kurz sagen, weil ein paar waren verwirrt, warum heißen unsere Folgen eigentlich 105 oder 105? Staffel 1, Folge 5. Ganz einfach.
Genau.
So macht man das bei Serien, also als es noch DVDs gab und davor, als es noch Videokassetten gab, wurden Staffeln immer so beschrieben. Also 101 war dann Folge 1 von Staffel 1.
Der Hörerkommentar.
Wir haben in Folge 105 über Zeit gesprochen.
Ja.
Und wir haben viele Nachrichten bekommen, die habe ich jetzt einfach mal rausgepickt. Keine Sorge, auf die anderen schreiben wir zumindest auf jeden Fall auch schriftlich zurück. Kommt von Johanna. Hand@fantasy.de ist die Mail, falls ihr auch eine schreiben wollt. Und sie schreibt, lieber Flo, an der Stelle gefällt mir schon mal ganz gut, dass sie nur schreibt, lieber Flo.
Ja, finde ich auch. Gut, nächster Kommentar bitte. Danke, Hanna.
Nee, Johanna, super, super sympathisch. Lieber Flo, die Folge über Zeit hat mich an vielen Stellen zum Nachdenken gebracht. Vor allem, was du aus dem Buch erzählt hast, dass es verschiedene Zeitqualitäten gibt und man diese alle nutzen sollte. Bei dem Punkt Langeweile habe ich sehr lange nachgedacht. Inwiefern glaubt ihr denn, dass Alleine sein auch dazu gehört? Ich bin 28 Jahre alt und war noch nie allein. Bei den Eltern zu Hause gewohnt, dann in einer WG und seit 3 Jahren mit meiner Freundin. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals länger als einen Tag alleine war und die bloße Vorstellung daran bereitet mir Panik. Wieso schreibe ich euch das? Meine Freundin darf für 6 Monate nach Zürich für ihr Studium. Das heißt, ich werde alleine in der Wohnung sein, weil ich auch noch in einer Stadt wohne, in der ich fast niemanden kenne. Ich fühle mich antriebslos und sehe keinen Sinn aufzustehen. Ist ja niemand mehr da, mit dem ich kommunizieren könnte. Vielleicht passt das ja in euer Zeitthema rein. Würde mich interessieren, wie ihr mit so Situationen umgeht oder umgegangen seid. Habt ihr da Strategien? Ich freue mich auf den Anfang. Bla, liebe Grüße, Johanna. Ja, danke Johanna für das Hörerfeedback.
Johanna, er hat das nicht absichtlich so unfreundlich jetzt abgerappt am Ende.
Also es kam keine neue Info mehr, deswegen.
Genau, eben. Johanna, ganz...
Sorry,
ganz
Johanna. Kurz, ja.
Ich finde es ja spannend, dass jemand davor schon Panik hat, dass er bald alleine sein wird. Weil ich glaube, jetzt ist schon zu spät, weil ich glaube, die Freundin ist schon weg, oder?
Wahrscheinlich.
Weil eigentlich hätte Johanna ja, was man selber nicht macht, das ist jetzt klug geschissen dahergesprochen von mir, aber eigentlich hätte man sich davor ja schon ein bisschen darauf vorbereiten können und sagen, ja, ich versuche jetzt mal intensiv wahrzunehmen, wenn Johanna mal eine Stunde weg ist, 2 Stunden, einen halben Tag, dass ich mir das auch schon überlege, okay, so wird es sein, was kann ich dann da machen? Weil das war es jetzt so ein bisschen so, ich lasse jetzt die Katastrophe auf mich zukommen und wenn die Katastrophe dann da ist, dann...
Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich dann darüber nachgedacht habe, sie schreibt es ja so schön mit sie ist alleine, alleine. Also ne, das ist jetzt nicht nur gemeint, ich bin eine Nacht im Hotel alleine, mhm. sondern ich bin mal eine ganze Woche, zwei, drei, vier, in ihrem Extremfall jetzt dann 6 Monate, weiß jetzt nicht, warum sie in der Stadt niemanden kennt, aber komplett alleine. Und ich habe mich an ein Gefühl zurückerinnert, als ich 6 Monate in Budapest gewohnt hatte. Da habe ich in der Vierer-WG gewohnt und da kam es auch zu einem, weil ich gesundheitlich nicht fit genug war, um mit den anderen wegzufahren, musste ich alleine in der WG bleiben. Relativ am Anfang, das heißt, ich war in Budapest, einer Millionenstadt, wusste, die anderen sind 2 Wochen nicht da und habe auch gemerkt, okay, meine Family ist nicht hier, meine Freunde sind nicht hier, meine WG-Mitbewohner sind alle weg. Und ich war auf einmal bewusst so, scheiße, ich bin jetzt wirklich alleine, alleine. Und deswegen fand ich das ganz interessant, wie sie es beschrieben hat.
Ja, mir fällt da spontan etwas ein. Ich war mal erst die große Liebe und die ist nach Amerika geflogen. Wir waren noch nicht lange zusammen, aber natürlich Tränen und wir müssen sterben, weil es geht um 2 Wochen, maximal 3. Mhm. Aber ich habe dann angefangen, ein Tagebuch für sie zu schreiben.
Okay.
Was ist währenddessen passiert? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn du wie bei einem Tagebuch ein paar Gedanken immer aufschreibst zum Tag. Wie ging es dir damit, alleine zu sein? Und du weißt aber, du schreibst es demjenigen. Mhm. Du machst ihm ein Tagebuch, weil dann, oder ihr, dann bist du in Connection mit der Person und verarbeitest. Ihr wisst ja, sobald man was niederschreibt, verarbeitet man das auch. Meistens ist man zu faul und zu lethargisch, gerade wenn man schlecht drauf ist, auch noch was zu schreiben. Mhm. Aber schreibt doch das einfach mal nieder, wie es euch geht.
Finde ich eine ganz gute Strategie. Meine geht ehrlich gesagt in eine ganz gleiche Richtung, irgendwie doch Kommunikation stiften. Weil ich glaube, davor hat man so ein bisschen Angst. Oder sie hat es geschrieben, genau, ich bin antriebslos und sehe keinen Sinn aufzustehen, ist ja niemand da, mit dem ich kommunizieren könnte. Und das ist, scheint ja so die Hauptsorge zu sein und ich finde Alex' Idee ganz gut. Genau das Gleiche, was Alex ebenfalls vorhin gesagt hat. Was macht man denn, wenn man eine Stunde allein ist, 2 Stunden allein ist, einen halben Tag und sich auf so Sachen zurückbesinnen, weil die macht man ja sowieso immer alleine.
Eben.
Und die füllen ja fast schon den Tag. Und dann, diese Kommunikation läuft ja nicht weg. Ich habe auch in Budapest damals dann, ich habe mein Zeug gemacht, ich habe dann Sport gemacht, ich habe gelesen. Und ich habe dann auch, jeden Morgen war das dann eine Routine, einen Kumpel, den ich Jahre nicht gesehen hatte. Zufällig haben wir miteinander geschrieben und dann haben wir uns eine Woche lang jeden Morgen in der Früh verabredet zum Skypen und haben einfach Kaffee dann quasi zusammen getrunken. Da haben wir auch gar nicht so viel miteinander geredet, sondern es war wirklich so, als wenn wir ein Paar, so wie man sich, und das hat total geholfen und ich habe mich überhaupt nicht mehr alleine gefühlt, weil, wie Alex gesagt hat, die Stunden, es gibt Stunden, an denen man allein ist und das drumherum kann man trotzdem Kommunikation stiften.
Ihr habt euch Highlights rausgesucht, so Leuchttürme. Mhm. Im tristen Alltag sagst du, okay, am kommenden Samstag werde ich kochen. Mhm. Da mache ich mir ein Viergänge-Menü. Vielleicht kannst du auch gar nicht kochen, aber probier es einfach aus.
Mach mal ein Viergänge-Menü.
Dann mache ich am Sonntagabend, gehe ich zum Sport. Und sobald du dir ein bisschen Struktur schaffst und weißt, da werde ich das und das machen, ist die Zeit dazwischen gar nicht so schlimm. Weil entweder du freust dich auf die nächste Sporteinheit oder du denkst, ja Gott sei Dank bin ich noch nicht so weit.
Johanna, keine Ahnung, ob dir das geholfen hat. Kannst gerne mal eine Mail schreiben.
hand@fantasy.de. Eure Kommentare. Flo, du sollst während der Sendung kein Bier trinken. Das war das auch in der Zeitfolge. Da bist du eingestiegen mit, ich trinke gerade mittags ein Bier.
Und ich soll nicht hier so rumbrüllen. Das kommt auch schlecht an.
Flo hat offensichtlich...
Verdammt nochmal. Ich soll hier nicht mehr so rumbrüllen.
Ja.
Hör nicht mehr rein.
Ich glaube, er hat gesagt, ihr sollt nicht mehr reinhören, ihr sollt jetzt abschalten, wenn ihr so denkt. Das Thema Alltagsrassismus fand man super. Mhm. Da habe ich ganz viel Feedback dazu bekommen, echt geil und auch von vorne bis hinten gehört. Und da können wir jederzeit gerne nochmal drauf eingehen, immer wieder mal.
Sorry, es liegen noch einige unbeantwortete Mails rum, es ist viel los. Wir haben uns aber zum Ziel gemacht, dass wir...
Eine würde ich noch haben. Ein Feedback war, ich glaube auch in der letzten Folge, als du kritisiert hast, dass jemand mit Zeitmanagement Kohle macht.
Ja.
Weil du gesagt hast, das ist Kapitalismus pur, wenn man sagt, aus dem Bedürfnis des anderen Geld zu schlagen. Also es ging darum, dass ein Zeitmanager gesagt hat, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und er hilft einem, den Tag zu strukturieren, das Leben zu strukturieren. Hat Flo gesagt, das findet er ein Unding. Wie kann man denn so einen Beruf haben, dass unsere Welt so funktioniert, dass man jemandem etwas gibt, was er eigentlich schon hat und dafür verlangt man Geld.
Dass man jemanden braucht.
Ja. Aber man braucht mich auch als Präsentationscoach, weil man alleine nicht weiß, wie man sich präsentiert. Dann müsstest du mir das Gleiche ja auch vorwerfen. Aber ich habe den Leuten nachweislich geholfen.
Da müssen wir jetzt nochmal viel tiefer in die Materie rein.
Und das ist genau die Bitte, da sollen wir mal viel tiefer in die Materie rein.
Oh, das freut mich gerne.
Ja,
So. Das mache ich ja sehr gerne. Das, wenn das der Wunsch ist, geil.
Schön.
Cool.
Dann spielt bitte jetzt, jetzt sind wir mit den Rubriken zu Ende, spielt bitte nochmal den Jingle, weil sonst haben wir den umsonst produziert.
Das ist der Jingle für die Rubrik eurer Kommentare.
Dazu muss man sagen, Sandra ist eigentlich professionelle Sängerin und Schauspielerin. Der fiel es wahnsinnig schwer, auf mein Kommando zu hören, sing's absichtlich schief.
Ja. Alex, naturalistischer Fehlschluss, sagt dir das was?
Nein.
Sehr gut. Darum wird es wahrscheinlich unter anderem in der nächsten Folge gehen. Und ja, wir freuen uns wieder über Feedback. Nehmt Bezug und bis bald.
Bis denn.
Servus.
Au revoir.
Die Hand wird produziert von Radio Fantasy.